Die Radio Wissen. Update.
Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Und das bin ich jetzt nicht mehr.
Guido Westerwelle 2011. Mit diesem Satz gab er damals sein Amt als FDP-Vorsitzender ab. Heute ist Guido Westerwelle gestorben, mit 54 Jahren an Leukämie. Darüber sprechen wir gleich im Update. Wir beginnen aber mit dem EU-Gipfel. Da hat es einen Durchbruch in den Verhandlungen mit der Türkei zur Flüchtlingskrise gegeben. Das ist unser erstes Thema. Ich bin Amelie Fröhlich. Guten Abend.
Update.
Tausche Flüchtling gegen Flüchtling. So sieht der Deal zwischen der EU und der Türkei aus. Und offenbar ist das geplante Abkommen jetzt durch. Wochenlang wurde debattiert. Jetzt berichten mehrere Regierungschefs beim Flüchtlingsgipfel, es gibt eine Einigung. Unser Korrespondent in Brüssel, Holger Roman, erklärt, wie der Tauschdeal ablaufen soll.
Er sieht vor, dass illegal nach Griechenland eingereiste Flüchtlinge bald zügig in die zum sicheren Drittstaat erklärte Türkei zurückgeschickt werden können. Im Gegenzug will die EU für jeden abgeschobenen Syrer einen syrischen Flüchtling legal aus der Türkei übernehmen.
So soll Schleppern ihre Geschäftsgrundlage entzogen werden. Die Rede ist von bis zu 72.000 Flüchtlingen, die insgesamt auf die EU verteilt werden sollen. Welche Länder wie viele Menschen aufnehmen, ist noch nicht klar. Die Türkei bekommt im Gegenzug Finanzhilfen. Außerdem sollen Türken ab dem Sommer ohne Visum in die EU einreisen dürfen. Und auch die EU-Beitrittsgespräche waren Thema. Sie sollen vorangetrieben werden. Für manche ist das ein schmutziger Deal. Schließlich geht die Türkei gerade massiv gegen die Kurden und gegen regierungskritische Journalisten vor. Der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu betont aber, bei diesem Abkommen haben die EU und die Türkei die gleichen Ziele.
Die EU und Türkei, we have the same goal to help Syrian refugees especially and also to have a new future in our continent in a bright manner.
Der Türkei geht es also nach eigenen Angaben um das Wohl der Flüchtlinge und Europas. Das Abkommen soll schon übermorgen in Kraft treten. Ab Anfang April will die Türkei dann Flüchtlinge aus Griechenland zurückholen. Die EU will so verhindern, dass weiter Menschen auf Boote steigen, um über die Ägäis nach Europa zu kommen.
Was sonst noch wichtig war?
Die Nachricht vom Tod Guido Westerwelles macht mich sehr traurig. Sein Tod ist ein großer Verlust. Wir werden ihn nicht vergessen.
Diese Nachricht hat mich heute Nachmittag tief betroffen gemacht. Es fehlen eigentlich mir jetzt die Worte, um in diesen Stunden schon angemessen auszudrücken, was uns bewegt. Guido Westerwelle wird uns allen sehr fehlen.
Reaktionen von FDP-Chef Christian Lindner und NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. So wie ihnen geht es Politikern aller Parteien, Freunden und Weggefährten. Sie alle sind geschockt über den Tod von Guido Westerwelle. Bei dem früheren Außenminister war im Juni 2014 eine besonders schlimme Form von Blutkrebs diagnostiziert worden. Westerwelle hatte seit den 80er Jahren zu den prägendsten Figuren der deutschen Politik gezählt. Sein größter Triumph war die Bundestagswahl 2009. Damals holte die FDP das beste Ergebnis ihrer Geschichte. Fast 15%. Westerwelle direkt nach der Wahl.
Wir freuen uns, aber wir bleiben auf dem Teppich. Wir heben nicht ab, sondern jetzt geht die Arbeit erst richtig los.
Westerwelle war auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wurde Vizekanzler und Bundesaußenminister. Er galt als brillanter Redner mit markanten Sprüchen wie diesen hier.
Wir sind liberal, aber nicht blöd.
Freibier für alle macht beliebt. Aber dann fährt der Karren vor die Wand.
Ich bin hier nicht als Tourist in kurzen Hosen unterwegs, sondern als deutscher Außenminister. Und das, was ich hier sage, das zählt.
Ihr kauft mir den Schneid nicht ab. Das verspreche ich euch.
2013 zog sich Guido Westerwelle dann aus der Politik zurück. Etwa ein halbes Jahr später wurde bei ihm der Krebs entdeckt. Westerwelle machte mehrere Chemotherapien und eine Stammzellentransplantation. Vergangenen November trat er wieder öffentlich auf. Er stellte sein Buch Zwischen zwei Leben vor, in dem er über seine Krebserkrankung schrieb. Damals gab es Hoffnung, dass er den Krebs besiegen könnte. Aber nur kurze Zeit. Schon im Dezember musste Westerwelle wieder ins Krankenhaus. Noch vorher hatte er sich in einem Interview zu seiner Krankheit geäußert.
Man bleibt dieselbe Person, aber man wird doch zum anderen Menschen. Das ist ein ganz schmaler Steg, das Leben. Und man sollte die Zeit, die wir auf dieser wunderschönen Welt verbringen, auch nutzen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auf der Facebook-Seite von Westerwelles Stiftung gab es schon nach wenigen Minuten über 100 Einträge. Stellvertretend für viele schreibt Ingo Hagemeyer, ein trauriger Tag. Westerwelle war einer der wenigen, die sich nicht verbiegen ließen. Frank Schulz ergänzt, Guido Westerwelle hat durch Fleiß und Ausdauer überzeugt und stets an seinen Werten festgehalten. Umso furchtbarer der Verlust. Matthias Schumacher schreibt, danke für das Engagement, die großen Erfolge und grandiosen Reden im Deutschen Bundestag. Für alles danke. Karl Troppe findet, Guido Westerwelle war einer der wenigen Politiker, die ich in mein Herz geschlossen habe, weil er Mensch blieb. Mike Thomas Germanos schreibt, er fehlt uns schon viel zu lange. Er ist der Grund, warum ich in die FDP eingetreten bin. An ihm konnte ich meinen politischen Akku aufladen, wenn ich mich gefragt habe, was und warum ich hier eigentlich mache. Le Pecheur meint bei tagesschau.de, zu seiner Zeit betrachtete ich ihn gern als Gegner meines politischen Verständnisses. Dennoch bin ich jetzt traurig, weil es mit ihm deutlich bunter war. Siekau schreibt, unvergessen sein erfrischender Wahlkampf mit dem Guido Mobil, einer, der es geschafft hat, Politik ein bisschen weniger bierernst zu nehmen. Und Guter Ritter bilanziert, und wieder ist einer gegangen, der es ehrlich gemeint hat, auch wenn er nicht immer meine Meinung vertreten hat. So hat er doch eine Meinung vertreten und dafür gekämpft.
In Brüssel läuft gerade ein Antiterror-Einsatz. Möglicherweise ist dabei der mutmaßliche Paris-Attentäter Salah Abdeslam gefasst worden. Das melden mehrere belgische Medien. Fahnder in Brüssel hatten heute Fingerabdrücke in einem Apartment entdeckt, die laut Generalstaatsanwaltschaft zu Abdeslam gehören. Er gilt als der Hauptverdächtige der Pariser Anschläge und war bisher auf der Flucht. In Deutschland hat in Zukunft jeder ein Recht auf ein Girokonto, auch Obdachlose und Flüchtlinge. Der Bundesrat hat dazu ein Gesetz verabschiedet. Das legt fest, dass Banken sich nicht weigern können, Kunden ein Konto zu geben, nur weil die zum Beispiel keinen festen Wohnsitz haben. Außerdem hat der Bundesrat Schockbilder auf Zigarettenschachteln zugestimmt. Von Mai an müssen die Warnhinweise auf den Schachteln größer sein als bisher. Sie sollen 2/3 der Oberfläche einnehmen. Zu sehen sein werden zum Beispiel Bilder von Raucherlungen. Aus 3 wird 1. Bisher gab es für Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpfleger unterschiedliche Ausbildungen. Das soll sich jetzt ändern. Ab 2018 sollen alle Pfleger eine einheitliche Ausbildung machen. Die Bundesregierung will den Beruf so attraktiver machen und hofft, dass sich dann wieder mehr Schulabgänger für den Job interessieren. Heute hat der Bundestag zum ersten Mal über die geplante Pflegereform diskutiert. Die SPD-Politikerin Elke Ferner hält die Gesetzesänderung für wichtig.
Weil wir auch die Möglichkeit des Wechsels innerhalb der 3 Sparten erleichtern mit dieser Ausbildung. Deshalb machen wir auch den Beruf attraktiver. Ich bin nicht mehr gezwungen, mein ganzes Leben lang in der Altenpflegeausbildung zu arbeiten. Und dafür kann ich mich vielleicht auch dann am Anfang leichter dafür entscheiden. Das ist doch ein Riesenfortschritt.
Die Opposition hat die Pläne im Bundestag kritisiert. Sie befürchtet, dass die Ausbildung durch die Zusammenlegung inhaltlich schlechter wird. Solche Bedenken hat zum Beispiel die Pflegeexpertin der Grünen, Elisabeth Scharfenberg.
Es werden Bildungslücken entstehen und Bildungslücken aufgrund einer Einheitspflegeausbildung.
Nach den Plänen der Bundesregierung soll die neue Pflegeausbildung 3 Jahre gehen und kostenlos sein.
Was noch wichtig wird.
Es ist eine Reise für die Geschichtsbücher. Übermorgen fliegt US-Präsident Barack Obama nach Kuba. Es ist der erste Besuch eines US-Präsidenten in dem karibischen Inselstaat seit fast 90 Jahren. Die Reise ist historisch, weil Kuba und die USA über Jahrzehnte verfeindet waren. Zuletzt hatten sich beide Länder angenähert. Die diplomatischen Beziehungen wurden wieder aufgenommen. Auch die Botschaften eröffneten letzten Sommer wieder. Und es gibt inzwischen viele Reise- und Handelserleichterungen. Obama bleibt 3 Tage in Kuba. Er trifft Staatschef Raúl Castro und wird eine Rede in einem Theater in Havanna halten. Für den VfL Wolfsburg steht ein absolutes Spitzenspiel in der Fußball-Champions League an. Der Bundesligist trifft Anfang April im Viertelfinale auf Real Madrid. Das hat heute die Auslosung ergeben. VfL-Trainer Dieter Hecking freut sich.
Ich glaube, dass die Mannschaft, die Fans, die Stadt sich einfach so ein Spiel verdient haben aufgrund einer sehr, sehr, sehr guten Champions-League-Saison. Und das ist genau das Salz in der Suppe, was wir eigentlich alle wollen. Außenseiter sind wir natürlich, ja. Und jetzt hat sich Real Madrid vielleicht gefreut, aber wir können ja dafür was tun, dass die Freude nicht zu groß wird.
Bayern München spielt in der Champions League gegen Benfica Lissabon. Auch in der Europa League steht ein Highlight an. Borussia Dortmund muss im Viertelfinale gegen Ex-Trainer Jürgen Klopp und dessen Premier League-Team Liverpool ran.
Und sonst in der Welt?
In Brasilien sind wieder Proteste gegen die Präsidentin Dilma Rousseff eskaliert. In Sao Paulo ging die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstranten vor. Seit 2 Tagen hatten Regierungskritiker eine Hauptstraße der Stadt blockiert. Auch politisch wächst der Druck auf die Präsidentin. Das Parlament hat erste Schritte für eine Amtsenthebung eingeleitet. Rousseff wird unter anderem Korruption vorgeworfen, genauso wie ihrem Vorgänger Luiz Inácio Lula da Silva. Lula hat jetzt kritisiert, dass Medien Telefonate von ihm und Rousseff veröffentlicht haben. Seine Privatsphäre sei verletzt worden. Aus den Gesprächen geht hervor, dass die Präsidentin versucht hat, ihren Vorgänger in der Korruptionsaffäre zu decken. Nachdem die Route über die Balkanstaaten für Flüchtlinge in Griechenland geschlossen ist, suchen sie sich neue Wege nach Nordeuropa. Schlepper bieten offenbar auch Flüge an. Im Westen Griechenlands wurden jetzt 6 Verdächtige festgenommen, die mit einem einmotorigen Flugzeug Menschen nach Apulien in Italien gebracht haben sollen. Ein Pilot ist gestoppt worden, bevor er gerade mit 7 Irakern an Bord abheben wollte. Pro Person hat der Schlepperring nach Polizeiangaben zwischen 5.000 und 7.000 Euro kassiert. In den letzten Wochen sollen mindestens 12 dieser Flüge gestartet sein. Für transsexuelle Menschen in Norwegen soll es bald eine große Erleichterung geben. Wenn jemand als Frau registriert ist, sich aber als Mann fühlt, muss er vielleicht bald nur noch ein Formular ausfüllen, um sein juristisches Geschlecht zu wechseln. Das gilt natürlich auch für Männer, die sich als Frau fühlen. Die Regierung des Landes hat heute ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht. Das Parlament muss noch darüber abstimmen. Bis jetzt ist für einen solchen Wechsel eine bestimmte Diagnose und eine medizinische Behandlung wie Sterilisation nötig. Das würde wegfallen. Wenn das neue Gesetz durchkommt, könnte eine biologische Frau sich also als Mann registrieren lassen, ihre Eierstöcke behalten und Kinder zur Welt bringen. Amnesty International hat den Vorstoß als Meilenstein bezeichnet.
Wissensnachrichten.
Es ist noch gar nicht so lange her, da haben Wissenschaftler tief in Sibirien Überreste eines Urmenschen gefunden. 2008 war das. Da haben russische Archäologen im Altai-Gebirge in der Denisova-Höhle Knochen und Zähne entdeckt. Und da stellte man fest, hoppla, die sind zwar etwa 40.000 Jahre alt, gehören aber nicht zum modernen Menschen. Und die gehören auch nicht zum Neandertaler. Die große Frage war also, woher kommt dieser Urmensch und wie viel von ihm steckt in uns, also im modernen Menschen? Jakob Vogel aus unseren Wissensnachrichten, du kannst zumindest eine der beiden Fragen beantworten.
Ja, und zwar die, wie viel Denisova-Mensch in uns steckt. Forscher vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben Genomproben von mehr als 1500 Menschen aus aller Welt auf Denisova-Spuren untersucht und festgestellt, viel ist von diesem Urmenschen heute nicht mehr übrig und bei uns selbst in Europa schon gar nicht. Aber bei den Menschen in Papua-Neuguinea, da konnten sie Abstammungsspuren vom Denisova-Menschen finden. Und das auch gar nicht so knapp. Also um das mal zu vergleichen, im modernen Menschen außerhalb Afrikas stammt das Genom etwa zu 2% vom Neandertaler. Bei den Menschen in Papua liegt der Anteil der Denisova-Menschen bei bis zu 3,4%, also ziemlich hoch.
Jetzt haben wir am Anfang gesagt, dass der Denisova-Urmensch in Sibirien gefunden wurde. Du sagst aber, die Abstammungsspuren hat man bei Menschen im Südpazifik entdeckt. Wie geht das?
Die Forscher gehen davon aus, dass die Vermischung zwischen modernen Menschen und Denisova Urmensch auf dem Festland in Asien stattgefunden hat. Das schließen sie daraus, dass sie bei den Menschen dort Spuren vom Denisova-Urmenschen im Erbgut gefunden haben, allerdings unter 1%. Und von Asien wurde das Erbgut dann wahrscheinlich in den Südpazifik immer weitergetragen.
Und wann ist das zeitlich so einzuordnen?
Das ist nicht ganz klar. Die Forscher gehen davon aus, dass der Denisova-Urmensch in Ostasien verbreitet war und noch bis vor etwa 40.000 Jahren im Altai-Gebirge gelebt hat. Das war etwa die Zeit, als bei uns der Neandertaler gelebt hat. Und mit den neuen Forschungsergebnissen wissen wir jetzt, der Neandertaler hat bei modernen Menschen deutlich mehr Spuren hinterlassen als der Denisova-Urmensch. Was wir aber immer noch nicht wissen ist, woher der Denisova-Urmensch kam.
Ganz anderes Thema, Autos. Die sollen in den USA jetzt eine Notbremse bekommen. Was steckt dahinter?
Auf ein solches Notbremssystem haben sich 20 US-Autohersteller verpflichtet. Die repräsentieren fast den gesamten US-Automarkt. Ab 2022 soll das Notbremssystem standardmäßig für Autos kommen, für Laster ab 2025. Das System soll über Sensoren, Kameras, Radar und Lasertechnik den Verkehr beobachten und den Fahrer in Gefahrensituationen warnen. Und wenn der dann nicht reagiert, bremst das System eben selbst.
Als nächstes geht's um Ingenieurstudenten. Die wissen nicht, was sie werden oder so.
Fast. Viele wissen zumindest nicht, wie sie sich nach ihrem Studium nennen dürfen. Eine Umfrage hat gezeigt, dass jeder vierte Ingenieurstudent nicht weiß, ob er nach dem Studium Ingenieur auf die Visitenkarte schreiben darf oder nicht. Schuld sind die vielen unterschiedlichen Bezeichnungen bei den Studienabschlüssen. Es gibt da den Bachelor und den Master of Engineering. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über einen Master of Science oder einen Master of Arts Ingenieur zu werden. Insgesamt verwirrt die Studenten, dass es an den deutschen Hochschulen fast 3.300 verschiedene Ingenieurstudiengänge gibt. Da sagen Ingenieurverbände, das sollte man doch bitte mal vereinheitlichen.
Vielen Dank für die Wissensnachrichten, Jakob Vogel.
Wetter.
Heute überall trocken, aber bewölkt. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf bis zu -3 Grad an den Alpen und +3 Grad im Nordwesten. Am Wochenende bleibt der Himmel grau. Im Norden und Osten kann es auch ein bisschen nieseln. Dazu ist es ähnlich warm wie heute.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.